Wir kommen zur Predigt und die letzten Sonntage schon da waren, wissen, wir haben eine Predigtserie, die nennt sich Heilig. Und wenn man da mal eintaucht in die Bibel, in die Heilige Schrift, dann wird man sehen, das ist ein ganz breites Thema. Und wir haben auch gesehen, dass Gott uns als Heilige beruft. Das ist für den einen oder anderen vielleicht speziell und besonders, aber genauso beschreibt es die Bibel. Und dann haben wir überlegt, wie nennen wir denn den Titel dieser Predigt heute an Weihnachten? Und dann haben wir gesagt, wir nennen es einfach Heiligabend. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wir wollen uns anschauen, was macht denn Weihnachten aus? Zunächst einmal ein paar interessante Fakten über die Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, 34,4% nach einer Statistik sagt, dass die Deutschen schon genau wissen, was sie an Heiligabend essen werden. Nämlich Würstchen mit Kartoffelsalat. Wo sind die Würstchen und Kartoffelsalat, Leute? Ihr könnt euch gerne melden, ja. Irgendwas scheint an dieser Statistik nicht zu stimmen, weil es war im ersten Gottesdienst auch schon ähnlich. Schauen wir mal weiter, weil auf Platz 2 kommt der Entenbraten. Wo sind die Entenbraten, Leute? Jawohl. Gefolgt von Raclette. Wo ist die Abteilung?
Aha.
Fondue. Das ist auch interessant. Also man muss das umdrehen. Ich glaube, Fondue ist der Spitzenreiter. Sei es drum.
Ja, der größte Weihnachtsbaum, der je an einem Ort aufgestellt wurde, war eine 67,36 Meter hohe Tanne, die im Einkaufscenter in Seattle festlich geschmückt zu sehen war. Aber ich finde, der Gospelhaus-Tannenbaum, der lässt sich auch sehen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Deko-Team, die alles so festlich geschmückt haben. Einfach grandios.
Im Winter, wenn es kalt wird, werden statistisch gesehen die meisten Kinder gezeugt. So erblicken jedes Jahr in den Monaten von Juli bis Oktober die meisten Kinder das Licht der Welt. Wer hat auch in diesem Zeitraum Geburtstag, so wie ich? Ja, dann wisst ihr, was da los war im Winter.
Das bekannteste Weihnachtslied der Welt ist Stille Nacht, Heilige Nacht. Es wurde am 24. Dezember 1818 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal aufgeführt. Der Text kam von dem Hilfspfarrer Josef Mohr und die Melodie von dem Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber. Seither ist der deutsche Liedtext weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gesungen worden.
O Holy Night ist mindestens so bekannt. Dieses Lied war ursprünglich genauso wie Stille Nacht eigentlich ein Gedicht, das dann vertont wurde. Beide Lieder handeln von einer heiligen Nacht und beide Lieder sind interessanterweise auch zu Zeiten komponiert worden, wo es den Menschen nicht so gut ging. Und beide Lieder wollen Trost spenden. Aber der Hauptpunkt, um den es geht in der Weihnachtszeit, ich glaube, das ist uns allen klar, das können wir nachlesen im Neuen Testament. Da gibt es einen Arzt, sein Name ist Lukas, und er hat so Recherchen gemacht, er hat sich von überall die Infos geholt. Und was bin ich dankbar, dass er sehr genau und sehr exakt uns mit hineinnimmt, was in dieser heiligen Nacht los war. Kommt, das schauen wir uns mal an im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel.
In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr.
Man sagt ja, dass es drei Dinge gibt, die einen Heiligabend-Gottesdienst zu einem guten machen. Das erste ist, man singt Stille Nacht. Das zweite ist, man hört die Weihnachtsgeschichte. Und drittens soll es eine ansprechende Predigt geben, aber nicht zu lang. Und da befinden wir uns gerade mittendrin. Wisst ihr, das, was wir gerade gelesen haben, ist das welthistorisch größte Ereignis. Ja, schon, liegt schon 2000 Jahre zurück und dennoch, die ganze Welt feiert es. Es kommt ein Mann, Gott wird Mensch hier auf Erden, ein Mann, nachdem wir unsere Jahre zählen. Das Wunder von Bethlehem ist wirklich eine heilige Nacht. Die Story von Bethlehem ist von nichts und von niemandem zu toppen. Sie ist von Gott geschrieben, diese Story, und trägt die Handschrift seiner göttlichen Liebe. Immer wieder hört man mal, was denn die größte Not eigentlich ist in unserer Gesellschaft. Und ich möchte versuchen, eine Antwort darauf zu geben, weil ich glaube, dass unsere größte Not als Menschen ist eine geistliche. Weil in jedem Mensch liegt die Sehnsucht nach einem geistlichen Leben. Der Mensch braucht geistliches Leben. Das ist ganz, ganz tief in unsere Herzen hineingelegt. Ich sprach mit einem Mann, der eigentlich so ziemlich alles erreicht hat. Karriere gemacht, das Konto ist gut gefüllt, der macht einen guten Job. Und trotzdem er da reichlich eingespannt ist, bleibt immer noch Zeit für seine Familie und für seine Kinder. Im Prinzip könnte er sehr, sehr glücklich sein über all die Dinge, die in seinem Leben sind. Und dennoch sprach er von einer inneren Leere, von einem Frieden, der ihm immer wieder fehlt. Ein beständiges Suchen, das so viele Menschen begleitet im Übrigen. Warum fallen Extremsportler oder Stars und Sternchen nach ihrem Adrenalinschub in ein tiefes seelisches Loch? Nun, weil Applaus und Komplimente von Menschen vielleicht kurzweilig tragen. Es braucht mehr, es braucht einen tiefen Frieden, den nur Gott in unsere Seele legen kann. Also Geld und Besitz füllen ein leeres Herz niemals. Warum sonst in einer Stadt wie Baden-Baden, die ja als gut betucht zählt mit vielen Millionären, warum ist die Suizidrate so hoch? Nun, der Grund liegt darin, dass wir Menschen auf der Suche sind nach etwas Geistlichem. Das Bedürfnis nach seelischem Frieden. Nun, es ist kein Geheimnis, wir bestehen als Menschen nicht nur aus dem Leib, sondern da gibt es einen Geist und eine Seele. Manches Mal wird die Seele vernachlässigt und Leute rutschen in einen Burnout. Aber der tiefste Grund, glaube ich, für die Not in unserer Welt liegt darin, dass Menschen ohne Gott ihr Leben führen wollen. Der Plan ursprünglich war ein anderer von Gott. Ich nehme euch mit in die Zeit, in der es diese Erde noch nicht gab. Das schöne Partnerland war noch nicht geschaffen. Auch kein Mensch. Aber da gab es eine Sitzung, eine himmlische Sitzung zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und sie hatten einen Plan. Sie sagten: Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Dieser Plan entstand nicht, weil ihnen langweilig geworden ist. Nein, sie hatten es gut miteinander und werden es in alle Ewigkeit gut miteinander haben, weil diese Dreieinigkeit ist nicht zu trennen. Und dennoch war der große Wunsch da: Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Es war der tiefe Wunsch Gottes nach Gemeinschaft mit uns Menschen. Und so wurde diese Erde geschaffen. All das Schöne darauf und auch die ersten Menschen. Und genau die waren es, die sich gesagt haben: Wir wollen ausbrechen aus dieser Beziehung. Und das hat diese Welt in ganz viel Not gestürzt. Mit dem Entschluss der ersten Menschen, sich aus der Beziehung von Gott zu trennen, sich abzuwenden, kam Mord, Streit, Neid, all diese schlimmen Dinge in diese Welt. Der Apostel Paulus beschreibt diesen Zustand, dieses Dilemma. Er beschreibt, dass etwas Wertvolles verloren gegangen ist, damals im Sündenfall. Und Sündenfall, Sünde ist ja ein Sammelbegriff von Dingen, die uns trennen will von Gott. Und mit diesem Sündenfall, wie es die Theologie sagt, kam die Sünde in diese Welt. Und jeder, der hineingeboren wurde, kam unter diese Sünde. Paulus sagt, jeder von uns ist schuldig, keiner ist aus sich heraus gerecht. Tausende Jahre wurde deutlich, kein Mensch kann durch eigene gute Taten irgendwie seine Beziehung zu Gott wiederherstellen. Es brauchte etwas anderes. Es brauchte einen, der in diese Welt kommt und ohne Sünde ist und die Brücke baut zur Beziehung zu Gott. Und so wurde Gott Mensch. Und das feiern wir ja genau heute an diesem Tag. Wir feiern, dass in Jesus Christus Gott Mensch wurde, in Bethlehem zur Welt kam. Und dass er 100% Mensch, 100% Gott, er es war, der ohne Sünde durch sein Leben ging. Und aus diesem Grund war auch nur er in der Lage, diese Welt zu befreien von der Schuld. Mehr als 300 alttestamentliche Prophezeiungen gab es auf den Moment hin, wenn der Retter kommt. Ich liebe es, wie der Prophet Jesaja das beschreibt. Im 9. Kapitel kannst du nachlesen, Jahrhunderte bevor Jesus gekommen ist auf diese Welt, sagt er, es ist uns ein Kind geboren. Er beschreibt den Zustand der Menschen. Er sagt, da ist ein Volk, das in der Finsternis ist. Und ihr werdet mir recht geben, genauso empfinden wir ja auch gerade jetzt. Was es braucht, ist, dass Menschen den Zugang finden zu Gott. Und Jesaja sagt, da kommt der Messias, da kommt der Retter, da kommt der starke Gott, der ewige Vater, der wunderbare Ratgeber, der Friedensfürst, all das ist Jesus. Und in diese Sehnsucht der Menschen kommt er hinein und sagt, ich will in dein Leben kommen. Er ist in jeder Lebenslage bei uns, in den guten Zeiten, aber auch in den herausfordernden.
Wir wissen nicht, wie Sie, wie du dieses Jahr Weihnachten feiern wirst. Vielleicht ist es das erste Weihnachten alleine, vielleicht ohne den geliebten Menschen, den du 2024 verloren hast. Vielleicht das erste Weihnachten mit einer Diagnose, vielleicht mit einer riesigen Sorge im Herzen. Doch Jesus weiß, wie es dir geht. Und er weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man tief unten ist. Wenn ich daran denke, als er im Garten Gethsemane war, er gekämpft hatte, geleugnet wird von Petrus. Dreimal sagt Petrus, dass er Jesus nicht kennt. Was für eine Enttäuschung. Jesus, er wird verhaftet, verspottet, verhöhnt und gekreuzigt. Tiefer geht es nicht mehr. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Auch wenn Jesus Gott ist, doch in diesem Moment, in dieser Situation war er auch 100% Mensch. Jesus hatte Angst. Und ich kenne das Gefühl, Angst zu haben. Manchmal engt sie mich richtig ein. Doch wie geht Jesus mit der Situation um? Wie ist er mit der Situation umgegangen? Das Erste, was wir von Jesus lernen können, ist, bleibe mit deiner Not nicht alleine. Binde andere Freunde in deine Situation mit ein. Jesus hatte 12 Jünger, aber zu 3 von ihnen hatte er ein ganz besonderes Verhältnis. Und vor diesen 3 hat er sich auch geöffnet. Und das waren Petrus, Jakobus und Johannes. Und auch wir brauchen, wenn wir tief unten sind, wenn wir Not haben, brauchen wir nicht alleine zu sein. Und das Zweite, was wir von Jesus lernen können, ist, sei ehrlich vor Gott. Ich meine, er weiß sowieso alles. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, es ist gut, wenn wir offen und ehrlich sind. Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Und das Dritte ist, was wir von Jesus lernen können, er vertraut seinem Vater. Dreimal, als er im Garten Gethsemane war, sagte er, Herr, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dreimal sagt er auch, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und mit diesen Worten gibt er zum Ausdruck, dass er seinem Papa vertraut. Und auch wir können Gott vertrauen, denn er meint es nur gut mit uns. Jesus weiß also, wie es uns geht und wie es sich anfühlt, wenn wir tief unten sind, wenn wir erschüttert sind, wenn wir traurig sind, wenn es dunkel um uns herum ist und wir nach Frieden suchen. Im August 1954 wurde Jesus als Statue vor der italienischen Küste aufgestellt, und zwar tief im Meer. Ein Bildhauer widmete sein Werk dem verstorbenen Taucher Dario Gonzatti. Und seit damals wacht die 2,5 Meter hohe Statue über alle Menschen, die sich ins Meer begeben, und sie erinnert daran, dass wir auch in der dunkelsten Tiefe auf Christus treffen können. Jesus ist in den Tiefpunkten unseres Lebens bei uns und er streckt uns seine Hand entgegen.
Gestillte Sehnsucht in unserem Leben kommt dann zustande, wenn wir uns auf Weihnachten einlassen und eben nicht nur die Krippe sehen, sondern, wie es Nicole gerade gesagt hat, das Leben von Jesus ging weiter mit 30 Jahren sein öffentlicher Dienst, dann mit 33 die Bereitschaft, sein Leben für uns zu geben. Aber er ist nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Und das ist eine wunderbare Tatsache, das ist ein Fakt. Gott will in jedes einzelne Leben ganz persönlich hineinkommen und er ist derjenige, der in den Tiefen unseres Lebens bei uns ist, wie wir es gerade gehört haben. Und ja, wir haben ja einige von euch in dem vergangenen Jahr begleitet in herausfordernden und toughen Situationen und erleben dürfen, wie gut es ist, wenn wir uns dann an Jesus, den Lebendigen, halten. Nicht irgendeine Statue aus Beton, sondern an einen lebendigen Gott. Jetzt gibt es hoch über Rio de Janeiro nochmal eine Christusstatue. Auf dem Gipfel des Corcovado steht sie, gigantisch. 1931, nach 7 Jahren Bauzeit, wurde die Christusstatue enthüllt. Du kannst diesen 30 Meter hohen Christus, den die Cariocas, die Einheimischen dort, den Erlöser nennen, du kannst ihn nicht übersehen. Selbst aus dem Flugzeug ist die Statue sichtbar. Dieses Monument wurde Vorbild für zahlreiche weitere Statuen auf der ganzen Welt. Aber wisst ihr, kein Denkmal kann uns helfen. Es ist einzig der lebendige und wahre Gott. Jesus, und das ist der Gedanke in dieser Predigt, ist in den Tiefen unseres Lebens bei uns, aber eben auch in den guten Zeiten. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir haben in diesem vergangenen Jahr auch ganz viele schöne Ereignisse als Kirche feiern dürfen. Und ich weiß, hier sind viele im Raum, die ebenso wunderbare Ereignisse gefeiert haben im vergangenen Jahr. Jesus ist also in den erfolgreichen und schönen Momenten genauso bei dir. Ich will mal ein bisschen resümieren, möchte mal zusammenfassen, was so alles an Schönem war. Zum Beispiel haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von Schülern ihre Schule beendet und eine Ausbildung oder Studium begonnen. Es haben sich wieder Pärchen gefunden im Gospelhaus. Verlobungen wurden ausgesprochen. Es wurde geheiratet. Gratulation an alle frisch gebackenen Ehen. Pärchen erwarten ihr erstes Kind. Schon nächstes Heiligabend wird man zu dritt sein. Gratulation auch dazu. Babys sind geboren worden in diesem Jahr, die kleinen Kinder gesegnet. Was mich am meisten begeistert ist, dass so viele Menschen in dem vergangenen Jahr einen persönlichen Zugang zu Gott gefunden haben. In den Gottesdiensten, aber weit darüber hinaus, auch in den vielen Gesprächen, die geführt wurden, dass Menschen erlebt haben, es ist möglich, mit Gott ein Leben zu führen. Und er ist nicht ein stummer, toter Gott, sondern er redet in unser Leben hinein und er nimmt auch Anteil an unseren Herausforderungen und an den schönen Dingen. Menschen wurden in diesem Jahr in schreckliche Unfälle verwickelt und wurden bewahrt und haben Lebenszeit zubekommen und können nun Weihnachten feiern. Und darüber sind wir auch dankbar, für Menschen, deren Leben erhalten geblieben ist. Schlimme Krankheiten wurden überwunden. Menschen, die lange eine Arbeitsstelle gesucht haben, haben sie gefunden. Und so viele schöne Geschichten könnte man berichten. Ich bin selbst so dankbar für gute Freunde in meinem Leben. Und ich habe Freundschaft neu definiert für mich. Ich dachte viele Jahre, ein sehr guter Freund ist eben derjenige, der in den Herausforderungen des Lebens an deiner Seite ist, den du anrufen kannst bei Tag und Nacht. Und ja, da ist auch was dran. Das macht einen guten Freund aus. Aber ich möchte es noch etwas erweitern. Ich bin so dankbar für gute Freunde, die sich auch freuen können über die Erfolge in unserem Leben. Weißt du, daran erkennst du echte Freundschaft. Und ich glaube, wir alle, wenn wir uns einen Moment nehmen und nachdenken, es werden uns Dinge einfallen, für die wir dankbar sind. Und dazu wollen wir an diesem Heiligabend aufrufen, euch bitten, mal darüber nachzudenken, für was ihr dankbar seid. Ich weiß, es gibt viele Dinge, wo man sagt, oh, das ist noch nicht ganz zufriedenstellend, aber es gibt so viele Dinge, für die wir danken können. Wie wäre es, Gott einmal zu danken dafür, dass er uns nicht in Sünde und Verlorenheit gelassen hat? Wie wäre es, Gott zu danken für die Menschen in unserem Umfeld? Wie wäre es, wenn du diesen Dank nicht nur für dich behältst, sondern ihn ausdrückst und deinem Ehepartner sagst, danke, dass du mit mir durchs Leben gehst. Unseren Kindern sagen, was für ein Vorrecht, euch zu haben. Ich glaube, dass das Weihnachtsfest uns ganz besonders dazu einlädt, uns Gedanken zu machen, für was wir dankbar sind und es dann auch ausdrücken. Jetzt möchte ich gerne einladen, dass wir unsere Augen zum Gebet schließen. Sehr gerne möchte ich Gelegenheit geben heute für die Menschen, die hier sind und sagen, ich habe bisher gar nicht gewusst, dass es da einen Gott gibt, der Interesse an meinem Leben hat. Vielleicht haben sie gar nicht gewusst, dass Christus ihnen die Hand längst entgegengestreckt hat. Dann möchte ich sie heute einladen zu einer freiwilligen, persönlichen Entscheidung, indem sie signalisieren, Gott, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Und wenn sie das möchten, strecken sie einfach ihre Hand dem Himmel entgegen und signalisieren damit, Jesus, heute möchte ich dich einladen. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Wo immer Menschen sind, die das betrifft. Auch oben auf der Galerie, vielen Dank. Rechts in der Mitte. Dankeschön, hier vorne, Dankeschön. Wow. Kommt, lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen zusammen ein Gebet sprechen und wenn du das möchtest, dann bete doch einfach laut mit mir, indem wir sagen, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Vergib du mir meine Sünde und Schuld und reinige du mich von allem Bösen. Lass mich ein Licht und Segen sein in dieser Welt. Danke, dass du die Sehnsucht meines Lebens stillst, dass du immer bei mir bist und mich niemand von dir trennen kann. Amen.
Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du all die Menschen segnest, die gerade tief unten sind. Du kennst sie ganz genau und du weißt, was sie brauchen. Und ich bitte dich, begegne du ihnen in ihrer Not. Ich danke dir, dass du ein hörender Vater bist. Jedes Gebet hörst du. Und ich danke dir, dass du auch ein Gott bist, der heute noch Wunder tut. Daran glauben wir. Und ich segne all die Menschen, die Kraft brauchen, die Trost brauchen, Jesus. Die Frieden brauchen, neue Freude. Danke, Jesus, dass du in ihrem Leben ein Wunder tust. Das bete ich in deinem Namen, Vater im Himmel. Amen.